Dup da 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 da.
Was ist los, Dominik? Wie geht's dir?
Ich muss sagen, mein Körper ist sowas von durch über die letzten paar Tage und dann auch vor allem noch Krafttraining und so haben wir ein paar Mal gemacht. Mein Körper ist durch. Mein Körper fühlt sich mies an. Bei dir?
Ja, ihr wisst ja schon so halb Bescheid, die bei Dominik die Story gesehen haben. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen erkältet. Von Sonntag auf Montag Nacht hat mich die hässliche Bertha geholt, ey. Die war kurz zu Besuch, aber Montag ging es schon wieder ein Stück besser. Gestern war noch so, aber trotzdem wieder mies mit so ein bisschen Kopfschmerzen, Erkältung. Weißt, ihr wisst ja genau Bescheid. Mit so bis normaler Erkältung halt. Und heute ist nur noch wirklich Nase. Man hört es vielleicht ein bisschen. Ich hoffe nicht zu doll. Aber sonst war es eigentlich schon wieder. Ich hoffe, ich bin morgen oder übermorgen wieder relativ fit. Genau deswegen mussten wir gestern auch so ein bisschen verschieben. Ich glaube, heute macht deutlich mehr Sinn aufzunehmen. Wir hatten aber gestern auch sowieso ein bisschen Technik, andere Schwierigkeiten. Aber heute sind wir am Start. Aber ja, das Wochenende war wirklich nice, oder? Dominik, lass mal kurz Recap machen, oder? Brumania 3. Das war
crazy.
Doch, war doch nice, oder?
Crazy. 6000 Football-Fans da zu haben, einfach diese Nacht zu genießen, das war unglaublich. Ich weiß, ey, nicht alles ging perfekt, aber Björn, Patrick, alle hinter den Kulissen, jeder hat wirklich 110% gegeben, um es zu versuchen, die unglaublichste Show der Welt zu sein. Und man muss einfach sagen, hey, da hat man mit Adversity, also wie sagt man Adversity auf Deutsch? Also einfach
mit, vielleicht sagt man Gegenwind.
So. Ja, mit Gegenwind oder halt einfach, manchmal läuft es nicht so wie geplant. Also manchmal geht es halt ein bisschen anders, wie man sich vorher dachte, aber man muss da irgendwie durch und dann, das war einfach Bromania, man hat einfach Spaß gehabt. Man hat am Ende sehr viele Erinnerungen machen können. Vor allem also, dass Fatima da hier mit dem
crazy
Moonwalk die Touchdown-Celebration gewinnt, hätte ich niemals gedacht und das war unglaublich lustig. Und ja, dann auch Super Bowl-Tickets zu vergeben und Reise, das war einfach eine unglaubliche Zeit, unglaubliche Erlebnisse. Wir haben mitgeholfen, ich glaube, sie hieß Emily, oder?
Ich glaube, ja. Wir wollen jetzt keine falschen Namen werden. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Junge mit dem Justin Jefferson, der hieß Simon. Und ich glaube, sie hieß Emily. Ja, ich bin mir relativ sicher, ja.
Aber ja, als wir sie, also es war ein 14-jähriges Mädchen und sie hatte 2 Tage vor Bromania Geburtstag. Ihre Schwester hat Björn oder Patrick geschrieben. Sie haben es gesehen und haben gesagt, okay, jetzt überraschen wir sie mal. Und dann haben 6000 Bromantiker alles Gute zum Geburtstag gesungen für sie.
Ja, das war nice.
Sie hat dann auch, ja, sie hat ein Geburtstagsgeschenk bekommen und dann, als sie angefangen hat mit den Weinen, also kamen Tränen, ich war auf der Couch und echt, ich bin ein Softie, wenn ich ein Kind so aus Glücklichkeit weinen sehe, da kommen ja auch die Tränen, da muss ich einfach sagen, oh Mann. Aber das war
aber Highlight war auch Simon, Gritty. 10 von 10, oder? Das war auch crazy.
Geil.
Das war crazy. Das war dann, ich glaube, er war 8 oder 9, ich weiß gar nicht, 8 oder 9. Und er hat ein Justin Jefferson Jersey an, hat einfach ein Gritty gemacht und der hat abgeliefert. Das war auch ein nices Erlebnis. Also generell, Samstag war absurd. Sonntag war ja dann das Deutschlandspiel in der Allianz Arena, da durften wir auch zu gucken. Waren da auf der Pressetribüne, haben dann geschaut und nachher dann durften wir auch noch kommentieren, haben wir noch Titans at Chargers gemacht aus dem Herrschaftszeiten. Schaut nochmal Mietja, danke, dass wir da sein durften. Das war auf jeden Fall brutal, war ein cooles Erlebnis. Aber dementsprechend waren wir auch gut durch dann. Ne? Wir waren ja irgendwie um 9 Uhr in der Allianz Arena am Sonntag und wir waren fertig mit Kommentieren im Herrschaftszeiten um 1 Uhr nachts. Also Sonntag war auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr langer Tag. Aber es hat richtig, richtig Bock gemacht, bin ich ganz ehrlich. Dominik, du siehst es ja genauso, oder? Also Herrschaftszeiten war eigentlich ein geiles Erlebnis. Ich fand das Setup echt ziemlich, ziemlich nice. So.
Ja, das war cool. Richtig nice. Also wie so ein Aquarium, sagst du, oder halt so.
Ja, genau.
Einfach wo ein Goldfisch drin schwimmt. Also was sagt man, eine Bowl sagt man auf Englisch.
Ja, also wie so ein Aquarium, also wie so eine Art Kugel. Also wie so, du kannst von den Seiten reingucken, da war wie so eine große Glasscheibe und du konntest halt von da aus, konnten wir dann in diesen Pub gucken, also in das Herrschaftszeiten rein und dann von außen natürlich auch dann rein. Deswegen war das so ein bisschen so kommentieren mit einer ja, Crowd, die uns nicht hört. So.
Ja, das war schon lustig. Schon ein richtig cooles Erlebnis, also muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht und dann am Ende des Tages, wir waren durch. Da, ja. Da ging nichts mehr. Wir haben 100% gegeben. Als es dann 1.30 Uhr im Hotelzimmer war, hey, das hätte ein Erdbeben von der höchsten Stufe sein können. Ich wäre da nicht aufgestanden.
Ja, ehrlich, bin ich vollkommen bei dir. Dann sind wir Montag zurück und dann gestern haben wir erstmal Homeoffice gemacht.
Aber, ja.
Nee, muss. Ja. Aber Leute, wir haben jetzt genug über das Wochenende geredet, also über das National Football League Wochenende. Ich glaube, Dominik, wir haben ein paar andere Themen, denn College Football war wieder heiß.
Wenn wir über Erdbeben reden, dann müssen wir zu den Beben des Erdes in Ole Miss gehen.
Ui, die Überleitungen sind wieder on points. Dominik,
was Mann, oh Mann. Ich bin jetzt halt mal richtig heiß. Weil zum ersten Mal habe ich einen riesen Upset gecallt.
Oh, weil das ist eingetroffen.
Ich hab letzte Woche gesagt, wisst ihr was? Georgia spielt einfach nicht gut. Ich sehe da nichts. Lane Kiffin hat jetzt zum ersten Mal wirklich diese Underdog-Rolle, wo keiner es erwartet hat. Ah ja, der kommt, macht das Spiel nicht. Die haben eh schon verloren. Und ich dachte mir einfach, Georgia spielt gerade so grottenschlecht, vor allem auf der Offensive. Man merkt, dass man keinen großartigen Playmaker momentan hat. Also Brock Bowers war ja die Versicherung bei jedem offensiven Spielzug für Georgia, was sie jetzt dieses Jahr eigentlich nicht hatten. Und Carson Beck, da gehe ich mal direkt rein, jemand, der am Anfang der Saison von manchen Experten als QB1 eingeschätzt wurde, ist wahrscheinlich ein Day-2 oder Day-3-Pick jetzt momentan. Also der ist so tief gefallen, weil er Anfängerfehler macht, weil er einfach nicht kontrolliert genug spielt und eigentlich das Georgia-Team mit seinen Fehlern mit runterzieht. Und
ja. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also ich weiß nicht, ob du schon den Endstand gesagt hast, ich glaube nicht. Also Ole Miss hat gegen Alabama, sage ich schon, Georgia natürlich, 28-10 gewonnen. Und das ist ja nicht nur ein knappes Spiel, sondern ich meine 28-10 ist ein 18-Punkte-Difference, was natürlich brutal ist. Und ja, Georgia ist jetzt, glaube ich, auf Ranking, ich glaube, ist auf 12, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich habe es gerade nicht auf, aber ich glaube, es ist 12. Und da muss man sich fast schon fragen, schafft es Georgia jetzt noch, sich in den Playoffs zu halten? Weil so wie es jetzt aussieht, ist das natürlich schon tough, ne? Du fällst von 2 auf 12. Ole Miss ist, glaube ich, jetzt auf 11. Also, was jetzt Georgia angeht, das hätte, glaube ich, keiner vor der Saison gedacht, dass die jetzt so mit den Playoffs kämpfen müssen, dass sie noch da reinkommen.
Ja, ich würde... Ach, Mann, ey. Ein 3-Loss-SEC-Team kann auf jeden Fall noch reinkommen. Also... Die SEC ist halt wirklich sowas von überstark. Aber man muss halt auch sagen, wir gehen später ins Ranking rein, aber für Georgia ist jetzt jede Woche Endspiel, weil die können sich eine Niederlage nicht mehr leisten. Also mit 3 Losses, vor allem wenn sie jetzt halt in der nächsten Woche verlieren täten, ich glaube, da ist halt nicht mehr genügend Platz, um die reinzukommen. Aber mal abwarten, die Saison ist noch heiß, aber innerhalb dieses Spiels... Wir hatten auch einen komischen Moment. Die Uhr war fast runtergetickt. Also es war fast ein Delay of Game für die Offense. Und auf einmal halten die Schiedsrichter das Spiel an, weil ein Eichhörnchen auf dem Spielfeld gerannt ist. Mhm. Genau in der Mitte des Spielzugs eigentlich. Und die Schiedsrichter unterbrechen es und hat dann Lane Kiffin und Co. nochmal geholfen, sich lange einen Spielzug auszudenken. Und dann der nächste Spielzug war ein guter Spielzug und die haben das First Down gemacht. Also das war auch wieder sowas von...
Absurdes einfach.
Ey, du hast einfach die Football-Gods, die auf deiner Seite gefühlt sind und alles ging richtig auf der Seite von Ole Miss und Georgia konnte gar nichts machen. Also es hat angefangen, die Offensive Line hat nichts gegen den Pass Rush von Georgia machen können. Die hatten 5 Sacks, 9 Tackles for Losses, 4 Forced Fumbles, davon haben sie 2 recovered, also nur 2 waren Turnovers und ein Pick.
Yes.
Das, ey, ist eine gute, das ist,
ey. Kann man nicht anderes sagen.
Das ist dominant. Also, da muss man halt einfach sagen, Ole Miss hat das Spiel selber gewonnen. Da kann man nicht sagen, ach, Georgia hat es irgendwie geschafft zu verlieren oder so. Nein, Ole Miss hat einfach alles getan, um das zu gewinnen. Und einer der Spieler, wo ich wirklich beeindruckend war, war dieser Princely Umanmielen. Mhm. Der hatte 5 Tackles, 2 Sacks, 2 TFLs. Der war gefühlt in jedem Spielzug mitbeteiligt. Er und Jared Ivey waren geisteskrank. Also da muss man einfach sagen, Ole Miss, vor der Saison hat man sich schon gut eingeschätzt. Dann haben sie während der Saison gegen Kentucky einmal verloren, keine Ahnung wie, und dann ganz knapp gegen LSU. Also deren 2 Niederlagen sind kombinierte 6 Punkte. Ja, die schauen auch legit aus. Also Ole Miss, ich würde zu diesem Zeitpunkt einfach sagen, Ole Miss ist safe drin in den Playoffs.
Ja, also ich weiß nicht, also Schedule, wir können gleich mal Schedule aufmachen, was Ole Miss angeht, jetzt die letzten paar Spiele noch. Aber wir hatten ja auch noch eine Storyline nach dem Spiel. Wollen wir schon dazu hingehen oder willst du noch was über das Spiel sagen? Weil nach dem Spiel, denke ich, bist du heiß. Bei Jack Pope.
Sollen wir einsteigen? Ich steige direkt danach ein. Ich lass mal Ole Miss, die letzten 2 Spiele. Das sind einfach Spiele, wo, wenn du die verlierst, dann kommst du nicht in die Playoffs. Dann darfst du nicht in die Playoffs. Die spielen gegen Florida am 23. Mhm. Und dann gegen Mississippi State. Mississippi State ist ja immer die krasse Rivalität. Spielen sie auch zu Hause in Oxford. Ole Miss müsste drin sein. Also die 2 Spiele gewinnen, ob sie dann im Championship-Spiel sind, ja oder nein. Alles muss sich vorher erstmal entscheiden. Aber Ole Miss muss eigentlich drin sein. Die müssen einfach jetzt 2 Pflichtsiege, Lane Kiffin in den Playoffs, Ole Miss, Ticket kann man sich schon mal kaufen für die Playoffs.
Ja, so. Aber Jake Pope, jetzt müssen wir mal kurz darüber reden. Spieler von Georgia. Georgia hat natürlich verloren, wir haben darüber geredet. Und er wurde gesehen, wie er mit einer Gruppe von Ole Miss-Fans gefeiert hat. Nach der Niederlage, und er ist ja selbst Georgia-Spieler. Aber danach kam er raus, dass diese Gruppe von Leuten alte Highschool-Friends von Jake Pope waren. Aber Kirby Smart hat dazu gesagt, was ein Idiot. Ich meine, das ist einfach nur dumm. Das war sein Kommentar. Und Dominik, du hast eine starke Meinung dazu, deswegen will ich dich jetzt triggern und fragen, was war da los?
Also, natürlich, am Ende des Spiels waren dann die Fans schon auf dem Spielfeld, auch zu früh. Die mussten dann nochmal auf der Seitenlinie, dass Ole Miss es abknien konnte. Aber dann war es halt so, in der TV-Kopie hat man das gesehen, dass ein Georgia-Spieler sich halt richtig gefreut hat und ist mit Leuten rumgehüpft. Und da dachte ich mir auch schon, hä, was ist da los? Warum, du hast gerade das Spiel verloren, what the hell? Mhm. Und dann erkundigt man sich ein bisschen und man muss nicht immer direkt 100% eine Meinung dazu haben, sondern ich sehe es immer so, krieg doch erstmal die Fakten und dann mach deine Meinung drum. Ja, das sind seine Freundschaft oder seine Kind oder seine Freunde seit der Kindheit, sorry, die er da hatte. Und die kennt er seit ewigen Jahren und er hat angeblich die für 2-3 Jahre nicht mehr gesehen. Also natürlich freut man sich da, wenn man die Kollegen und Kolleginnen da sieht. Mhm. Das Problem ist halt der Zeitpunkt. Und als Spieler sehe ich das auch immer, du hast gerade ein Spiel verloren. Ich hasse es, wenn wir ein Spiel verloren haben und dann im Bus kommt laute Musik und alles und sofort irgendwas ablenken und Leute feiern und so. Nein, du hast ein Spiel verloren. Sei doch mal ernst, gib dir den Rest des Abends, denk darüber nach, verbessere dich und dann das Leben geht danach weiter. Kein Ding. Ich bin da schon der Meinung, dass man da schon ein bisschen so die Frustration sitzen lassen muss, weil man sich dadurch verbessern kann. Aber was mich richtig juckt, ist diese absolut dumme Aussage von Kirby Smart. Und ich habe Respekt vor Kirby Smart. Er ist einer der besten Coaches in College Football, hat schon 2 National Championships gewonnen, ist eigentlich jemand, der sehr viele Sachen richtig angeht. Ich habe aber ein Riesenproblem, dass so etwas, dass ein junger Mann, der sich freut nach dem Spiel, wenn er mit den Kollegen und Kolleginnen, die er zum ersten Mal sieht, da ein bisschen rumhüpft. Ich habe da ein Riesenproblem, dass der jetzt halt vor der ganzen Presse so eine Scheiße erzählt und auf diesen Spieler wirklich Hass drauf bindet, wo er einfach selber mit ihm schon reden hatten können, in der Presse sagt, hey, das wird jetzt halt internally gehandelt, also wir besprechen das innerlich im Teams und das war's. Hätte er einfach so machen müssen, jedes Mal. Also das ist einfach, als Head Coach musst du es so haben. Aber dann kommt er raus und nennt seinen eigenen Spielern Idiot und dass es dumm war, dass er sowas gemacht hat. Und das ist einfach, er grillt seinen eigenen Spieler vor der ganzen Presse und allem und versucht dann irgendwie abzulenken, dass er jetzt gerade outcoached war, dass er vielleicht eine Quarterback-Situation hat und so weiter. Aber dann im größten Falle macht es mich so richtig heiß, weil Kirby, du bist der gleiche Coach, der kurze Antworten gegeben hat, nachdem ein Spieler von dir und eine Angestellte von dir in einem dummen Autounfall ums Leben gekommen sind und einfach verunglückt. Da hat er nicht zu viel dazu gesagt. Es gab keine Disziplin für Jalen Carter, der jetzt übrigens bei den Philadelphia Eagles ist. Ja, es gab Disziplin im Sinne von, die mussten das erstmal prüfen und so, im Polizeireport und so weiter. Dann das hast du nach diesem Unfall so viele andere Sachen, die nicht verzeihbar sind, wo man wirklich jetzt reden muss über ein Kulturproblem bei Georgia mit zu schnell fahren, Speed Racing, betrunken Auto fahren, Frau schlagen und so weiter. Du hast so viel Scheiße um dich herum und du gibst immer nur kurze Antworten, bist professionell, machst es, wie auch immer du es gemacht hast, aber du hast einen Spieler, der sich einmal nach einer Niederlage mit ein paar Freunden Emotion zeigt und dann auf einmal grillst du ihn und wirfst ihm vor die Bus. Also,
ja, es kommt mir auch so ein bisschen vor, wie so Ablenkung von seinen eigenen Fehlern, was mich halt auch so ein bisschen nervt und gleichzeitig so eine Art Doppelmoral, ne? So, weil ich glaube, das ist das beste Wort dafür, weil er macht selbst so komische Aussagen, wie du ja schon sagst so, ja, das handeln wir intern und sowas, wenn wirklich ein Spieler und eine wirklich Mitarbeiterin von dir einfach stirbt, so wie du schon gesagt hast. Und da bei sowas kommst du dann raus und machst erstmal ein Statement für 2 Minuten und sagst halt, du bist dumm und bist ein Idiot. So, als ob das dann wichtiger ist und dazu musst du dann was sagen. So. Also ja, ich glaube, das Ding ist halt, er war bestimmt auch emotional und war einfach genervt davon, dass sie verloren haben, so. Aber das ist halt keine Entschuldigung. Und das Ding ist halt, er ist ja der Erwachsene und die Spieler sind ja alle gefühlt noch Kinder. So muss man das ja auch sehen, ne? Du bist ja nicht hier in der National Football League, wo alle 25 bis, weiß ich nicht, 30 oder älter sind, sondern da laufen ja Spieler rum, die sind halt gerade aus der Highschool raus, sind halt 19, 20, 21 und wenn du dann mal sowas machst, okay, Learning, klar, fertig und Ende halt, ne? Ich weiß genau, was du meinst und von diesem Aspekt her, du musst es intern klären, das sehe ich halt auch so, weil ich finde es auch komisch, es öffentlich einfach da rauszutragen und sagen, ich habe mit ihm schon halt geredet und gesagt, er ist halt dumm und Idiot und so und warum soll das die Öffentlichkeit überhaupt wissen? So, weißt du, was ich meine? Also,
ja.
Das, ich verstehe genau, was du damit meinst und das ist, ich bin genau deiner Meinung, das ist absurd, aber da fällt auch eine Frage dazu, hattest du sowas bei dir auch schon mal, also bei wirklich Utah State, wo du dann dachtest, okay, warum wurde da jetzt überhaupt öffentlich drüber geredet, warum wurde das nicht einfach nur intern jetzt geregelt und dann ist alles okay? Hattest du das selbst auch mal irgendwie mitbekommen mit irgendeiner Situation?
Wir hatten das noch nie, dass jemand öffentlich so gegrillt wurde von irgendeinem von unseren Coachen, also das war nie der Fall. Wir hatten schon mehrere Male, und ich gehe da jetzt nicht zu tief drin, weil das ist dann eher so Team-Sachen. Hey, das passiert mal im Team, manchmal streitet man sich, manchmal kommen andere Sachen vor. Aber wir hatten schon mehrere Mal, dass jemand dann innerhalb des Teams so eine Suspension oder halt einfach suspendiert wurde, dass er mal für ein Spiel oder so nicht drin war, weil er was Dummes gemacht hat. Also nur ein Beispiel, wir hatten einen Spieler, hat jemand anderen einen Tag vor dem Spiel, während wir im Hotel waren, geschlagen. Einfach, weil er nicht mochte, wie er die letzten paar Wochen gespielt hat und warum er nach solchen Performances immer noch so rumläuft, als ob er der Beste ist. Also wir hatten das schon mal, dass jemand einfach mal ins Gesicht gehauen hat, für keinen Grund außer das. Und dann war es halt, hey, das darfst du nicht machen, du bist suspendiert für dieses Spiel. Die entschuldigen sich und man geht weiter. Da gibt es auf einmal nicht, hey, warum hat dieser Spieler nicht gespielt? Ah ja, weil er ein Idiot war und sowas. Das gab es noch nie. Also ich habe das auch noch nie erlebt, dass ein Head Coach so öffentlich einen Spieler einen Idiot und alles nennt, für wirklich das kleinste dumme Ding. Hätte Kirby Smart einfach gesagt, ja, ich bespreche es mit ihm und das war's. Und dann kommt raus, hey, dieser Spieler, also Jake Pope ist dann für ein Spiel suspendiert. Wisst ihr was? Dann redet keiner drüber. Dann sagt einfach, ja, hat er verdient. Verstehst?
Ja, und Ende der Geschichte. Denn danach ist er sowieso Punkt und keiner kümmert sich mehr drum. Aber jeder stürzt sich halt jetzt drauf, weil halt Kirby Smart das gesagt hat. Und dann sind natürlich alle Medienoutlets direkt, oh krass, er hat seinen Spieler Idiot genannt und boom. Und diese ganze Story bekommt so viel Aufwind durch so einen Kommentar von einem Headcoach. Ja, und du sagst die ganze Zeit Spieler, aber ich finde halt Spieler ist auch, das sind einfach dann, wie ich eben schon gesagt habe, Kinder oder ne, so junge Erwachsene. Das ist halt dann nochmal was man so, ne, wo man vielleicht nochmal ein Stück mehr so sensible sein sollte und müsste, meiner Meinung nach. Aber alright, das war auf jeden Fall eine komische Story. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel, Dominik, außer du hast noch irgendetwas, weil das nächste Spiel war auch crazy. Aber hast du
Ich habe noch eine, will jetzt den Namen, aber das ist der Head Coach von Oklahoma State. Der hat ja damals so ein richtig geiles Zitat gehabt und es geht ja jedes Jahr eigentlich viral. Oklahoma State Head Coach, ich will seinen Namen, Mike Gundy. Mhm. Das ist der Oklahoma State Head Coach und da wurden ein paar Spieler von ihm kritisiert mal vor der Presse und so und er hat gesagt, hey, geht nicht auf die, geht auf mich, ich bin ein Mann, ich kann es haben, ich bin 37 Jahre alt, ihr könnt auf mich einstechen, aber nicht auf meine Spieler. Das will ich sehen von einem Head Coach, weil dann weiß jeder, hey, wenn ich mal Scheiße baue, ist das nicht jemand, der mir einfach vor einen Bus wirft und den ganzen Hate auf mich bringt, sondern nee, er nimmt es auch an. Also da will ich jetzt Mike Gundy auch mal reinbringen, obwohl er schon mehrere Sachen auch gesagt hat, die dumm sind.
Ja, aber also ich bin da 100% seiner Meinung. Man muss halt, glaube ich, immer noch, wenn man hier jetzt gerade zuhört und man ist eigentlich National Football League Fan, dann denkt man sich so, ja gut, aber ein Coach kann doch über einen Spieler sagen, okay, das war dumm, der ist ein Idiot, warum er das gemacht hat und so weiter und so fort. Ja, aber man darf nicht vergessen, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, das sind keine erwachsenen Männer, sondern das sind alles junge Erwachsene, die noch lernen müssen und die halt, wenn die das erste Mal haben, die, weiß ich nicht, kriegen so und so viel Follower, sind auf einmal Fame und das ist ja alles gerade einfach neu und dieser ganze Hate ist auch einfach alles gerade neu. Und wenn du dann noch von deinem Head Coach geburnt wirst, öffentlich, und du bekommst dann noch mehr Hate ab, kann das so ganz, ganz schnell in eine ganz falsche Richtung gehen. Und deswegen ist es was ganz anderes, wenn du das in der National Football League machen würdest oder dann am College. Also Dominik, du bist da bestimmt auch einer meiner Meinung, weil ich finde das nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du das mit wirklich erwachsenen Männern machst und sagst, okay, er hat verkackt und du machst Fingerpointing, was aber glaube ich nie gut ist im Lockerroom und der ganze Vibe und so weiter. Aber im College Football ist es nochmal deutlich, deutlich schlimmer, meiner Meinung nach, als wenn du es im Profisport machst.
Ja, weil als Kinder hat man ja auch so diese Wolf-Mentalität oder diese Rudel-Mentalität, dass, okay, er geht auf ihn jetzt drauf, aber was verbietet diesem Coach dann auch auf mich nicht drauf zu gehen, verstehst? Mhm. Auf einmal kann sein, okay, wenn ich mal Scheiße baue, geht er direkt auf mich. Das kann ganz schnell, dass du eine Seite gegen die andere hast werden. Und das will man vermeiden. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich weiß, Coach Smart hat dann auch selber sich mal entschuldigt, dass er so drüber gesprochen hat und so. Aber das ist halt dann auch immer so ein Presseding. Ey, du hast richtig Scheiße gebaut, mit was du jetzt gerade geredet hast. Und jetzt willst du dich wieder verteidigen und ein bisschen beschützen. Aber wenn das der Fall ist und dann da so langsam die wahre Identität ein bisschen durchkommt, langfristig ist es schwierig.
Also müssen wir mal gucken, wie sich die Situation da weiterentwickelt bei Georgia. Kommen wir aber zum nächsten Spiel. Nummer 11, Alabama. 11 Alabama war zu Gast bei Number 14 ranked LSU. Und der Präsident von LSU, hast du es gesehen? hat gesagt, der einzige Tiger, der im Baton Rouge Stadion war der echte Tiger, das Maskottchen von LSU, aber nicht der Spieler. Hast du das gesehen, den Kommentar?
Das war crazy. Das war
also aber Alabama gewinnt 42-13 gegen LSU und setzt erstmal ein Statement, oder nicht, Dominik? Also das ist doch ein Statement-Win.
Das ist ein Statement-Win und ich habe die Musik im Ohr. The Dixieland Delight. Einfach im Ohr. Ey. Wenn ihr den Song nicht kennt, der Song heißt Dixieland Delight von Alabama. Roll Tide, roll. Blitz, Bama, Blitz. I don't give a piss about nothing but the Tide. Jedes Mal. Ich werde heiß auf Alabama.
Alabama hat abgeliefert. Ey, talk about Jalen Milrow, baby.
Bruder.
Was war los bei ihm?
Run, Forrest, run!
Ja, ehrlich.
Run, Forrest, run!
Ehrlich.
Bruder, der rennt immer noch. Der hat 4 Rushing Touchdowns und 185 Yards und ich sehe, wie er weiterhin einfach seine Runden macht im schönen Tiger Stadium hier, weil der war sowas von dominant in diesem Spiel. Und er kam dann danach von dem Spiel und hat in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich hoffe, dass meine Wide Receiver nicht wütend auf mich sind, weil ich denen den Ball nicht genügend gegeben habe.
Mhm.
Und dann Ryan Williams, also Superstar Receiver Ryan Williams, hat dann selber auch gesagt, ey, das ist uns egal, guck doch mal deine Stats an, du gehst gerade voll durch und wir haben gewonnen. Was juckt uns das? So eine Teammentalität brauchst du und ich glaube, jedes Jahr macht Alabama irgendwie das Gleiche. Die wollen versuchen, Jalen Milrow als Pocket-Passer zu etablieren. Gegen seinen Willen. Wenn du aber nur so eine dynamische Offensive einbaust, wie die Leute in Baltimore zum Beispiel haben mit einem gewissen Lamar Jackson oder als Jonathan Gannon bei den Eagles war, du hast einen Quarterback und dem seine beste Stärke ist den Ball rennen. Wie kannst du jetzt Mismatches kreieren, wo die Defensive einen Safety im Rücken lassen muss, weil die können nicht over the top geburnt werden und du hast mindestens einen Safety da. Das heißt, du hast jetzt schon technisch gesehen 10 Blocker gegen 10 von denen und du kannst einfach mit deinem Quarterback rennen und der Safety ist 1 gegen 1 gegen den Quarterback. Einfach erklärt.
Ja.
Du machst dann einfach QB Power, du machst ein bisschen Motion, kreierst ein bisschen Space und machst dann einfach QB Power. Jalen Milrow kriegt den Ball, wartet 1-2 Sekunden und dann einfach rennen. Und das hat genau Alabama gemacht und das ist genau, was die jede Woche eigentlich einplanen müssen, dass sie nicht erwarten, dass Jalen Milrow all diese crazy Würfe macht, sondern einfach, wisst ihr was? Jalen, du bist einer der craziest athletischen Freaks, die es im College Football gibt. Du bist, also meiner Meinung nach ist er genauso schnell wie Lamar Jackson. Also wenn wir einfach von Top Speed reden, der Typ ist crazy. Gib ihm den Ball. Gib ihm einfach den Ball und lass schauen, was da passieren kann.
Da frage ich mich aber jedes Mal auch, warum gibt es immer dann Coaches, die dann sagen, okay, du bist gut im Run, du bist ein Dual Threat Quarterback, aber ich will aus dir einen Pocket Passer machen. Warum?
Weil das Gameplan manchmal so ist. Einfach, die gehen in ihren eigenen Kopf zuher und das passiert jedem. Das würde mir auch passieren, wenn ich ein Playcaller wäre. Auf einmal denkst du, ah ja, wir sind zu offensichtlich, jetzt muss ich ein bisschen erst balancieren, dass das weiterhin gehen kann, wenn ich das calle. Und auf einmal machst du all diese Scheiße, die einfach neu und nicht wiederholbar ist. Obwohl, hey, stick to the basics manchmal. Mach einfach genau, was gerade funktioniert. Wenn wir besser sind als die anderen, dann können sie es nicht stoppen.
Ja, und wir haben schon, sorry, wolltest du was sagen noch?
Hab dich nicht gehört. Ja, das war das. Und dann, wenn deine Defensive so gut spielt, wie sie gegen LSU gespielt haben, mit einem Fumble und 2 Interceptions. Ey, LSU und Brian Kelly, es tut mir leid, aber ich glaube, deren Saison ist vorbei.
Ich wollte es gerade sagen, ich meine, das wollte ich nämlich gerade eben sagen. Wir haben nämlich letzte Woche schon darüber geredet. Alabama und LSU. Dieses Spiel war ja eigentlich schon wegentscheidend dafür, sobald du dieses Spiel verlierst, kommst du nicht in die Postseason. Fakt. Und LSU steht jetzt nach dieser Klatsche, kann man eigentlich schon sagen, gegen Alabama 6-3. Um mit 3 Niederlagen in die Playoffs zu kommen, also klar, es ist einfacher geworden von 4 auf 12 Playoff-Bracket. Wir haben alle schon mal in den vorherigen Folgen erläutert, aber mit 3 Niederlagen bei so vielen guten Teams, die gerade noch da sind, ey, wir haben es letzte Woche schon gesagt, das ist Make It or Break It Game. Alabama, Make It, LSU, Broken.
Und das genau. Und das ist genau das Ding, also LSU, es tut halt einfach weh, dass die am Anfang der Saison gegen USC verloren haben. Hätten die das nicht verloren, hätte ich gesagt, okay, deren 2 Niederlagen sind gegen A&M und Alabama, da kann man mal verlieren bei beiden Spielen. Vielleicht kommt man rein. Vor allem, die haben Ole Miss geschlagen und South Carolina. Und South Carolina ist jetzt gerade auch wieder am aufsteigenden Ast. Da muss man einfach sagen, okay, die haben da 2 Niederlagen gehabt, die man verzeihen kann, aber die nächsten 3 Spiele sind Florida, Vanderbilt und Oklahoma. Dass die jetzt diesen Jump machen, wieder in die Top 12, ist, ich glaube, fast unmöglich. Also, ja, die haben 3 Niederlagen, aber alles um sie herum ist auch so gut. Ich glaube nicht, dass wir dann LSU irgendwie in den Playoffs dieses Jahr sehen werden. Weil das war es für mich.
Ja,
das war es für mich.
100%. Ich meine, wir gehen ja nachher noch kurz aufs Playoff-Bracket ein. Wir hatten jetzt ja letzte Woche, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, am Mittwoch kam das erste Mal, also das erste Playoff-Bracket raus, also Official Playoff-Rankings. Jetzt das zweite schon, also wir reden gleich über das, ist natürlich das, was am aktuellsten ist. Aber nächstes Spiel und Dominik, das tat dir weh, komm. Sei bitte ehrlich. BYU, Comeback, Game-Winning-Kick, come on.
Ich gehe mal so. BYU, Nummer 9 in der Nation, spielt gegen Utah, also University of Utah. Das nennt man den Holy War, weil du hast 2 Rivalschulen, beide mit mormonischen Hintergründen. Eine ist eine komplett mormonische Schule, die andere ist eher so, ah, du musst nicht 100% Mormon sein. Deswegen nennt man das einfach Holy War. Also auch schon mal eine krasse Rivalität. Spiel ging 22-21 aus. Und als allererste muss ich sagen, obwohl ich BYU mehr hasse als Utah.
Für dich war so Pest gegen Cholera bei diesem Spiel.
Das sind beide Rivalschulen. Utah kann man halt ein bisschen noch leiden, weil die nicht so ein großes Maul haben wie BYU. Aber ich muss es einfach lassen. Für mich persönlich gibt es keine bessere Farbkombination von 2 gegeneinander stehenden Teams als Utah gegen BYU. Dieses Utah-Rot, die sind in allem Rot, von Schuhe bis Helm, gegenüber dem Blauen, was BYU hat, das schaut visuell perfekt aus. Also für mich ist das die perfekte Farbkombination für ein Footballspiel.
Ja, bin ich komplett bei dir. Als ich den Ablauf gesehen habe, du hast es reingeschrieben, ich war nur so, ja, da hast du recht mit, weil ihr müsst mal googeln, das ist wirklich nice, weil du hast so dieses, ja, normal Rot, sag ich mal, dieses normal, dieses stechende Rot, so, nicht jetzt dieses Neonrot, aber so normales Rot, richtig, so knallrot. Und dann wirklich dieses Knallblau. Es ist wirklich so wie so perfekte Farben, das ist halt, sieht halt so perfekt clean aus. Ich glaube, clean ist das beste Wort. Und dann mit diesem Weiß dabei, ist schon nice. Und ich finde die Helme auch geil, weil beide Helme sind so einfach schlicht. Weißt du, ich meine?
Ja.
Die Helme passen halt
ja,
auch
also
dazu, weil die beide so einfach nur schlicht sind und nicht so irgendwie viel drumherum. Ist auch nice.
Und ja, das Spiel ging dann 22-21 aus. Und ich muss dann einfach mal die Rivalität beiseite nehmen. Ich war noch niemals so stolz für jemanden anderen, wie in diesem Moment ich stolz war auf Will Ferrin und dass der Kicker von BYU. Er war eigentlich zu Utah State committed, weil er auf eine Highschool gegangen ist, wo unser Punter damals, Aaron Dalton, auch gespielt hat. Davis High School war das. Und wir haben ihn gecoacht zusammen. Wir sind dann wirklich mit ihm aufgewachsen, als er in der Highschool war. Dann hat er seine christliche Mission gemacht durch die mormonische Religion. War dann 2 Jahre lang auf einer Mission, hat er da Leute versucht, zu Gott zu bringen und so weiter. Und dann kam er zurück und hat sich entschieden, erstmal nach Boise zu gehen, zu Boise State. Und ist dann rüber transferiert zu BYU. Und jetzt hat er einen Starting Job gewonnen. Er und sein Vater sind unglaublich nette Leute. Ich hab sie lieb. Ich habe mit denen tausende Mal schon geredet. Ich habe beiden geschrieben nach dem Spiel. Das freut mich für Will. Das freut mich einfach so unglaublich für Will, dass er so einen Moment in so einem Riesenspiel haben durfte. Primetime, alle schauen zu. Da war ich richtig stolz und Rivalität beiseite. Ey, das macht mich richtig happy für Will.
Das ist eine richtig, richtig geile Story. Aber du kennst den daher, dass er zu Utah State gehen wollte? Oder woher genau kennst du ihn jetzt? Also die Connection?
Also er war damals in der High School, wo mein Panther, mit dem ich gespielt habe, auch gespielt hatte. Und da war ein Freshman.
Ah, okay, also kennst du ihn über einen anderen, also über einen anderen Spieler von Utah State, sozusagen.
Da, durch ihn habe ich ihn kennengelernt. Und weil er gesagt hat, hey Will, du bist ein Kicker, wenn du jetzt von Domi lernen willst, sag einfach Bescheid. Und dann ist Will entweder hoch nach Utah State gegangen oder als ich dann unten war in Bountiful, das ist halt so ein Stadtteil von Salt Lake, das ist ein bisschen nördlich, als ich dann in Bountiful war, hey, ich bin hier, wenn du eine Session haben willst, können wir mal miteinander kicken und so.
Na, nice.
Boom, haben wir gemacht. Ich habe ihn wirklich gecoacht. Er hat immer schon das Talent gehabt und es macht mich einfach stolz zu sehen, dass er jetzt in College Football so einen riesen Moment haben konnte und einfach gefeiert wurde. BYU ist dann angekommen in Provo und direkt ist er vom Bus gegangen. All die Schüler haben ihn auf die Schulter getragen und so. Das ist auch so ein nice. Rockstar-Moment für nice. Ihn. Also nice. Crazy. Aber am Ende, Special Teams war der Unterschied für BYU. Die haben einen Touchdown gemacht, drei Field Goals und dann einen Kick-Return-Touchdown.
Ja, das ist crazy.
Also,
bei so einem Spiel.
Die waren 10 zu 21 hinten zur Halbzeit und wirklich kaum irgendwas kam. Und dann haben sie einfach das Spiel gedreht. Einfach ganz am Ende. Und am Ende war es dann auch so ein 4. und 10 von der eigenen, ich glaube, 15-Yard-Line oder so. Und da war ein Holding-Call gegen die Utah Utes. War dann automatisches First Down und dann ist BYU runtergegangen und konnte den Field Goal kicken. Aber es gibt heute immer noch auf meiner Timeline so viele gespaltete Meinungen, ob es ein Holding-Call war oder nicht. Ich bete euch, dass ihr das auch nochmal anschaut. Für mich war das der einfachste Holding-Call, den man callen muss. Der hat ihn wirklich runtergezogen von der rechten Seite des Jerseys. Man sieht auch, wie das Jersey richtig sich so verlängert wegen dem Ziehens. Und dann geht der Ball halt in diese Richtung. Für mich war das einfach ein hundertprozentiger Holding Call, obwohl ich BYU hasse. Also ich kann da auch neutral sein und einfach sagen, Leute, das ist ein Holding Call. Da verstehe ich die Frustration nicht mehr.
Shit, aber sie konnten am Ende trotzdem gewinnen. Von daher, BYU bleibt ungeschlagen und sind aktuell auch in der Bye Week in den College Football Playoffs. Also wir schauen uns das gleich nochmal an, aber aktuell ist es ja so. Aber nächstes Spiel, und hast du da nicht auch das Upset gecallt? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Nee, ich habe South Carolina, ich glaube, eine Woche zuvor gehabt und dann haben sie verloren oder so.
Ah, okay, weil ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass du was gegen Vanderbilt.
Doch, ich habe South Carolina gegen Vanderbilt genommen.
Hast du, ne? Ich wollte gerade sagen, ja. Weil das hatte ich auch noch im Kopf. Weil South Carolina war zu Gast bei Nummer 24-ranked Vanderbilt. Und ey, South Carolina 28-7 ist auch schon eine Mini-Klatsche. Sagen wir es, eine Mini-Klatsche. Aber 28-7 ist nice. 280
die Defense von... Ey. Die Defense von South Carolina war richtig nice. Schon wieder. Und das ist deren ihre Stärke. Und obwohl South Carolina drei Niederlagen hat, ist das ein Team, das jede Möglichkeit hat, rein in die Playoffs zu kommen. Die haben einfach alles vor sich noch, um es wirklich zu erreichen. Also wir reden über eine Defense, die unglaublich viele Sacks produziert, die dann selber aber auch individuelle Pass-Rusher hat, wie ein Dylan Stewart und Co., die dann immer irgendwie ankommen. Also wenn wir jetzt mal dahin gehen und einfach schauen, wie viele Sacks die schon haben. Die haben 32 Sacks. Nee, warte, das müssen mehr sein. Ich glaube, ich bin bei der Offensive. Aber die haben schon mehr Sacks.
Ich auch mal gleich parallel hier.
Warte
mal, das müssen wir rausfinden. Wo sind wir denn?
Weil diese Defensive ist crazy. Diese Defensive mit Dylan Stewart, der Freshman-Pass-Rusher, ist crazy. Also ich glaube, die haben schon mehrere Leute auf ihrem Team. Ah ja, hier sind wir. Die haben 33 Sacks selber schon. Die haben Kyle Kennard mit 9,5 Sacks, Dylan Stewart mit 5,5, Hemingway mit 4, Sanders mit 3, Brian Thomas Jr. mit 2,5.
9,5 Alter, die haben schon alleine ist crazy im College Football.
Das ist richtig crazy. Ich
mal gucken, was Björn hatte, als er ACC Player of the Year wurde, war das?
Ja, 17 Forced Fumbles hat diese Defensive auch schon. Also das ist eine crazy Defensive, gegen die ich überhaupt keinen Bock hätte zu spielen. Vor allem spät in der Saison. Ey, ich sag dir, die Cocks sind nice, Bruder. Die Cocks sind nice.
Ist nice. Ich bin gerade ab hier am Gucken. Aber alright, nächstes Spiel, während ich weiter recherchiere. Und das Spiel, da haben wir auch länger drüber geredet letzte Woche, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich ein Game to watch. So, Number 21 Ranked Colorado ist zu Gast bei Texas A&M. Und sie kommen rein und sie haben das Spiel, was wir gesagt haben, was sie haben müssen, um in die Postseason zu kommen. Und sie haben abgeliefert. 41-27 für Colorado. Shadow Sanders hat nice gespielt. Travis Hunt hatte wieder ein nice Spiel. Ey, Colorado ist for real, oder nicht?
Die sind for real und ich will auch zurückspulen. Ich hätte gerne, dass wir jedes einzelne Podcast mit einem Reel aufgenommen hätten und solche Sachen. Weil ich habe am Anfang der Saison, bin ich durch den Schedule gegangen und ich habe gesagt, ich kann sehen, dass Colorado 8 oder 9 Spiele gewinnt. Obwohl jeder gegen die gehatet hat.
Ich weiß noch.
Und dann sind die jetzt halt wirklich, sie stehen 7-2. Die spielen zu Hause gegen Utah und Utah ist einfach ohne ihren Quarterback nichts mehr. Dann gegen Kansas und dann Oklahoma State. Die können sogar 10-2 gehen und mit 10-2 stehen sie im Championship-Spiel. Also da verbietet man nichts mehr von Colorado und was Coach Prime gerade da macht. Vor allem, wir reden hier über ein Rebuild von einem Programm, das vor 2 Jahren die Lachnummer des College Footballs war.
Ja, das darf man echt nicht vergessen. Vor 2 Jahren war Colorado wirklich das Team, wo du gesagt hast, okay, easy win.
Genau. Du hast einfach gewusst, ah ja, meine Stats schauen nach diesem Spiel leicht viel besser aus. Und dann im letzten Jahr sind sie 4-8 gegangen, wo sie unglücklich 4-8 gegangen sind. Sie hätten auch safe 6-6 sein können oder 5-7, wo man dann sagt, okay, hey, Colorado noch nicht da, wo sie sein müssen. Und dann dieser Turnaround bis zu diesem Jahr ist so unglaublich, weil in den letzten 3 Spielen müssen sie eigentlich favorisiert sein. Sie müssen da einfach daheim gehen, zu Hause 2 Heimspiele gewinnen und dann ein Auswärtsspiel und dann sind sie im Championship-Spiel und auch sehr wahrscheinlich in den Playoffs.
Ja, safe. Ich habe gerade mal, by the way, Björns Stats gefunden in seinem Junior-Jahr. Hatte er 13 Quarterback-Sacks auf 14 Spiele. Und 42,1 Tackles, 18 Tackle for Loss und 8 Passes Defense. Also es war 9,5 Sacks sind schon viel, aber Björn hat nochmal mehr. Björn hat nochmal mehr gehabt.
Alright. Ey, aber ACC und SEC.
Ja, okay.
ACC und SEC.
Okay, aber ich wollte einfach nur mal kurz, ich habe nämlich im Kopf gehabt, dass er mehr hatte, deswegen ich musste einmal kurz double checken. Aber bleiben wir bei Colorado. Travis Hunter, wir haben geschrieben, Heisman Watch, er ist jetzt gerade der Heisman Favorite nach diesem Wochenende. Nach ihm kommt Oregon Quarterback Dylan Gabriel, aber Travis Hunter, ey, ich fände es geil, wenn er Heisman gewinnen würde, bin ich ehrlich. Ich verstehe immer noch nicht, Ashton Gentry, dass er so ein bisschen nach hinten rutscht, weiß ich immer noch nicht warum, aber Travis Hunter ist, ich würde mich für ihn freuen, weil das, was er macht, ist absurd. Wir haben schon oft drüber geredet, ich weiß, aber was er macht als Wide Receiver und Cornerback gleichzeitig, das kann man nicht oft genug betonen, das kann man sich nicht oft genug angucken, meiner Meinung nach. Und er macht das auch, was es einfach interessant macht, Colorado anzugucken. Weil du weißt einfach, es wird entertaining. Jedes Mal weißt du, es wird entertaining.
Der Typ ist unglaublich. Also er hat 9 Catches für 99 Yards gehabt auf der offensive Seite des Balles. Richtig abgeliefert, auch ein Touchdown-Catch schon wieder.
Yep.
Der Typ ist geil. Oder hat er sogar einen Touchdown-Catch gehabt?
Hatte.
Hat er einen.
Linke Sideline runter. Ich glaube, das war irgendwie
genau.
Erstes oder zweites Quarter oder so. irgendwann.
Ja, ja. Relativ früh. Wieder, hey, 9 Catches, 99 Yards und ein Tutty ist ein geiles Spiel für einen Wide Receiver. Und für einen muss man einfach sagen. Und dann auf der anderen Seite, Texas Tech hat den Ball die gesamte Zeit nicht einmal in seine Richtung geworfen. Dann kam ein Defensive Offside, also Upsides, wo die einen Free Play hatten. Und Texas Tech Quarterback sagt einfach, okay, ich werfe ihn einfach mal tief auf die Seite von Travis Hunter. Und direkt war es ein Pick. Aber der hat halt nicht gegolten. Ja. Dann hat Texas Tech gesagt, wisst ihr was? Nein, wir gehen diese Seite nicht mehr und haben wirklich das ganze Spiel und den ganzen Spielplan weg von Travis Hunter gemacht. Und weil das so viel Respekt zeigt und auch er es bewiesen hat, hey, gib mir eine Chance, einen Ball irgendwie zu fangen auf der Defensivseite, ich mache einen Interception draus. Ja. Für mich spielt er einfach so unglaublich, wo man ihn eine Stufe höher gerade machen musste. Und es ist kein Diss gegen Ashton Chanty, kein irgendwas gegen ihn. Travis hat sich jetzt gerade nochmal verstärkt. Er kommt die letzten 3 Spiele mit all dem Hype rein und als Favorit rein. Und wenn er weiterhin so abrasiert, dann muss es sein Heisman sein. Ich springe rüber zu Ashton Chanty. Ashton Chanty hat eine grausame Performance mit 209 Yards Rushing und 3 Touchdowns gehabt.
Das ist zu wenig.
Bruder, was ist, ey, was ist das schon wieder? Die haben 28-21 gewonnen, Bruder. Der ist crazy. Der kriegt wahrscheinlich...
Ich komme nicht klar, wirklich.
Er kriegt wahrscheinlich so 2300, 2400 Yards Rushing. Bricht den Barry Sanders Rekord nicht, aber eigentlich müsste er auch Heisman sein. Und am Ende des Tages, Heisman ist zwischen Ashton Chanty und Travis Hunter und für mich... Leute, sucht ihn euch aus. Einer von den beiden gewinnt und ich gönne sie ihn. Also,
sag mal, Dominik, jetzt. Wer wird Heisman 2024? Drop it.
Jetzt mit dem Recency Bias und was ich gerade wieder gesehen habe, Travis Hunter.
Ja, würde ich auch sagen. Aber ich hoffe, es ist Travis Hunter oder es ist Ashton Chanty. Weil beide haben es verdient und ich fände es einfach wieder geil, dass es kein Quarterback ist und beide spielen gerade so crazy, dass es endlich mal verdient wäre, dass es kein Quarterback ist. Deswegen, ja. Hauptsache einer von den beiden, der Rest ist mir egal. Aber
ich muss halt auch sagen, jemand, der gar nicht in Quarterback-Gesprächen drin ist, wo man eigentlich sagen könnte, ja, der könnte auch Heisman mit oben sprechen, ist Shedeur Sanders. Ich weiß, Dion hat selber gesagt, ah ja, weil es mein Sohn ist, redet keiner drüber. Aber wie gut spielt der gerade? Der ist der Grund, warum Colorado 7-2 ist.
Ja, weil ich weiß, was du meinst. 4.000 Touchdowns, bla bla bla, gar keine Turnover gehabt, jetzt auch gegen Texas A&M, aber ich bin noch ein bisschen hesitant, was das angeht. Ich warte das gerne noch ein bisschen ab, aber ich habe ja auch gelesen, hast du den Take von Stephen A. Smith gelesen?
Ja, den habe ich gesehen hat, und direkt
die Cowboys sollen tanken und dann Shedeur Sanders draften, first overall. Und dann Coach Prime als nächsten Head Coach verpflichten. Ist das eine Option oder ist das Wunschdenken? Oder sollte das überhaupt passieren?
Das ist Wunschdenken und das ist einfach, Stephen A. wurde wahrscheinlich so ein Skript von Disney gegeben, wo es nicht mal seine eigene Meinung ist.
Ich wusste, dass das so hart.
Also mal ganz ehrlich, Bruder, du gibst Dak Prescott 60 Millionen im Jahr, du draftest nicht Shedeur Sanders dieses Jahr. Das macht auch keinen Sinn.
Ich wollte nur kurz ein bisschen Salz mal reinstreuen. Nur so ein bisschen. Alright, gut, wir haben über Colorado geredet. Playoffs sind am Start. Wolltest du noch irgendwas sagen?
Ich sag dir aber. Okay. Ich will noch bei Shedeur bleiben.
Gut.
Er ist der Nummer 1 Quarterback im Draft. Ich weiß, Cam Ward spielt richtig gut und so. Aber für mich ist Shedeur Sanders der klare Nummer 1 Quarterback dieses Jahr. Der ganz klare. Und er wird als erster gedraftet von dem Team, ob es Nummer 1 ist oder Nummer 2 oder Nummer 3, welches Team auch den Need hat. Weil momentan sind es ja die Jaguars, die Nummer 1 sind. Jaguars holen sich keinen Quarterback. Die Jaguars holen sich einen Edge-Rusher. Ob es Abdul Carter von Penn State ist, ob es James Pierce Jr. von Tennessee.
Vielleicht traden sie auch raus. Aber Giants
oder
Nummer 2?
Es wird die Giants auf jeden Fall auf den Markt bringen. Obwohl, Ja, Daniel Jones ist halt einfach nicht das. Ist halt einfach nicht das. Ich mag eigentlich, dass es eine Chance gäbe, dass ein Team aus Las Vegas so zwei Spots nach oben geht oder vielleicht auch den Nummer 1 Spot hat und dann Shadur nach Las Vegas bringt.
Der auch schon viel mit Brady trainiert hat, der jetzt Minority Owner bei den Raiders ist. Auch nochmal die Connection. Darf man nicht vergessen.
Er trainiert mit Brady, er redet mit Brady. Ja. Es gibt ja schon dieses Video, wo Mark Davis ihn leicht rekrutiert hat.
Deswegen darf man alles nicht vergessen.
Ich glaube, das ist genau der Stil von Quarterback, den die Raiders brauchen. Er hat alle Fähigkeiten, die ein Quarterback haben muss. Und wenn jemand mit all dem Glitzernden und all diesem Bullshit, das Vegas mitbringt, umgehen kann, ist es Shadur Sanders, weil er das schon für die letzten paar Jahre gewöhnt ist.
Ja, was heißt letzte paar Jahre? Sein Vater ist Prime. Ist Primetime Sanders.
Ja, aber im Sinne von, wo er der, im Rampenlicht spielt.
Ja, genau. Aber ich glaube, noch ein Vorteil ist halt, das wollte ich damit jetzt sagen, noch ein Vorteil ist halt, dass du ja eh schon berühmt bist und dass dein Vater berühmt ist, Hall of Famer, und eine shiny Person ist, sag ich mal, wo du ja schon von Kindheit an eigentlich damit umgehen musstest, irgendwie bekannt zu sein. Weißt du? Und ich glaube, das ist trotzdem dann auch schon ein Vorteil. Aber selbst als Spieler, klar, auch nochmal. Aber ich glaube, das ist auch schon was, wo du sagst, okay, er ist jetzt nicht, die Situation ist nicht irgendwie zu viel Fame oder so, dass er damit nicht umgehen kann oder sowas. Oder zu viel Kritik oder, weißt du, ich meine? Das ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Ding, was da noch oben drauf kommt. Bin ich vollkommen bei dir. Alright.
Ich mag Shadur.
Ja, ey, wir sind gespannt. Falls er First Overall geht, klippen wir das hier raus. Falls er nicht First Overall geht, klippen wir es auch raus. Da hast du nämlich falsch gelesen. Alright. So, nächstes Spiel. Michigan at Number 8 Indiana. Und ey, Michigan hat es knapp gemacht. 15-20.
Ja.
Ey, aber jetzt mal kurz so. Indiana gewinnt 20-15. Sieht der Score für dich enger aus, als das Spiel war? Oder war es wirklich so knapp?
Nee, es hat enger ausgeschaut. Michigan konnte einfach nichts machen den ganzen Tag. Und am Ende war es so ein Garbage-Time-Touchdown, das es 20-15 gemacht hat. Also da war es eher halt so ein Spiel von, ja, Indiana hat schon gewonnen, die feiern ein bisschen. Und dann kam Michigan ganz, ganz spät erst mit einem Touchdown wieder ins Spiel rein. Indiana hat dann irgendwie noch ein Field Goal gemacht, aber da war nie irgendeine Gefahr, dass Michigan dann irgendwie einen langen Drive macht und ja, da irgendwie das Spiel gewinnt. Also Indiana hat da einfach die ganze Zeit safe ausgeschaut. Curtis Rourke hat gut gespielt. Die Defensive von Indiana hat es gut gemacht. Also ja, das ist ein Team, das jetzt hat eigentlich schon in den Playoffs steht. Egal, wie die nächsten zwei Wochen ausgehen.
Ja, das sind auch, ist nicht Indiana auch das erste Mal jetzt 10-0, in College History, also für deren History? Wie sagt man nochmal? Team History?
Ja, die sind im Program History, sagt man, ja.
Das Wort hat mir gefehlt. Shit, das hat mir jetzt gefehlt. Genau, weil die sind das erste Mal 10-0, ne?
Ja, die sind zum ersten Mal 10-0, die haben jetzt ihre Bye-Week. Also das ist auch eine ganz späte Bye-Week.
Stimmt.
Und dann der Gegner direkt nach der Bye-Week ist Ohio State.
Boah, das ist ein geiles Spiel. Shit, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, nice, und die haben sich jetzt schon entschieden und wir gehen zwei Wochen zwar voraus, wir reden natürlich nächste Woche wieder drüber, aber Indiana spielt at Ohio State und das ist das Big Noon Kickoff Game, das heißt, das ist mittags Local Zeit drüben in Amerika, was heißt 18 Uhr bei uns. Boah, das ist geil.
Nice, wir müssen gucken, Baby. Das ist ein geiles
Matchup. Mann.
Big New Matchup. Ohio State ist ja auch, wird der auch noch Top 5 sein, so.
Hier ist halt die Sache, wo ich bin mir fast sicher, dass egal wie dieses Spiel ausgeht, Indiana ist in den Playoffs. Weil eigentlich, wenn sie jetzt verlieren täten gegen Ohio State, egal wie verlieren, dann gibt es keine Chance mehr für die ins Championship-Spiel zu kommen. Also die können dann nicht mehr ins Big Ten Championship-Spiel rein. Die sind dann,
aber würdest du sagen, egal wie, also ich glaube, wenn Ohio State eine absurde Klatsche gibt, dann würde ich schon sagen, dass sie noch aus dem Playoffs fallen könnten. Was nicht passieren wird, aber wenn sie jetzt, weiß ich nicht, so wie Notre Dame gegen Florida State durchdrehen.
Nee, ich glaube einfach, die. Weil die haben alle anderen Spiele deutlich gewonnen. Nebraska 56-7, Michigan State
47-10. Ich sage ja auch nicht, dass es passieren wird, weil allein das, was passiert ist, super unwahrscheinlich, weil sie ja so wirklich dominant gespielt haben diese Saison. Aber falls es passieren sollte, meine ich, wir reden gerade über was total Bullshit ist, weil es wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber ja, ich bin gespannt, weil das ist ein geiles Matchup. Ohio State gegen Indiana.
Ich auch. Wenn Indiana das Spiel gegen Ohio State gewinnt, dann sind sie, glaube ich, schon automatisch qualifiziert fürs Championship-Spiel vor ihrem letzten Spiel. Und sollten sie verlieren, dann müsste Ohio State nochmal verlieren, Penn State nochmal verlieren, dass sie überhaupt rein ins Championship-Spiel gehen. Also sollten sie gegen Ohio State verlieren, dann Indiana nicht im Championship-Spiel, aber safe in den Playoffs. Ich glaube, die werden dann Elfter gerankt oder so. Sollten sie gewinnen, dann sind die Zweiter in der Nation und auch schon safe in den Playoffs und spielen dann im Championship-Spiel gegen Oregon.
Na, Mann. Alright, letztes Spiel und wieder ein Upset. Und wir haben sie gesehen, Dominik, wir haben sie live in Dublin erleben dürfen, wo sie auch einen Upset bekommen haben gegen Florida State. Wir reden über keinen anderen als Georgia Tech, die 28-23 gegen Number 4-Ranked Miami gewonnen haben. Was ist da passiert? Haynes King? Was ist
Haynes King?
271 Rushing jetzt für Georgia Tech? So, hä? Was hat Miami da gemacht?
Haynes King ist unser König. Er ist unser König, weil er die ganzen Frauds aus Florida zeigt, dass sie Frauds sind. Dass die nicht richtige Championship-Teams sind. Florida State, crazy. Preseason Nummer 10, hau sie weg, die sind soft as fucking baby powder. Miami, 271 Yards
Preach.
In deren Gesicht reingerannt. Preach. Soft as baby powder.
Preach.
Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, Miami ist einfach Nummer 4 in der Nation, das kann doch nicht sein, die sind halt nicht defensiv gut. Die sind einfach nicht defensiv
gut. Das hast du wirklich immer schon gesagt, da gebe ich dir 100%, da muss ich Props dalassen, das hast du immer schon gesagt. Stimmt.
Miami hat einfach nicht überzeugt. Cam Ward ist geil, die Offensive ist nice. Aber defensiv war das halt genauso. Irgendwann mal kriegst du ein Team, das einfach run it down your throat Football spielt. Wir sind stärker als ihr. Ihr gebt irgendwann mal auf. Und das ist genau, was mit Miami passiert ist. Weil Haynes King hatte selber 20 Carries für 93 Yards und einen Tutty. Georgia Tech wieder mit einem Upset gegen ein Ranked Team aus Florida. Und die sind einfach diszipliniert. Georgia Tech hat nicht mehr, um viel zu spielen, aber die haben halt Stolz auf ihr Programm. Die wollen diese Saison wieder mit, sagen wir mal, 9 Siegen könnten sie realistisch abschließen. Also jetzt spielen sie gegen North Carolina State und dann im letzten Spiel gegen Georgia, ist auch crazy. Aber okay, wenn die, sag mal, ihr Bowl-Spiel gewinnen, dann sind sie 8-5. Das ist eine gute Saison für Georgia Tech.
Ja, safe. Aber hast du gesehen, dass diese Woche kein Team aus Florida gewonnen hat, egal welches American Football Level? Du hast halt, Miami sind die nämlich die einzige Ausnahme. Warte, Miami sind die einzige Ausnahme, weil das war Monday Night Game, aber Stand Sonntagabend oder dann Montagmorgen, ist ja egal, hat kein Team aus Miami, also Florida State, Florida, alle möglichen Colleges, die es dann noch gibt, Jaguars, Tampa, die haben ja alle verloren. Die waren irgendwie 0-11 und Miami Dolphins waren das einzige Team, was gewonnen haben, weil sie ja gegen die LA Rams gewonnen haben. Aber das fand ich auch crazy. Florida is down bad, ey.
Florida is down bad.
Crazy.
Das ist so ein Ding. Miami wird trotzdem in die Playoffs noch kommen, weil die in der ACC das beste Team sind. Aber das ist halt so ein Ding. Hey, das Rezept ist da. So schlägt man Miami in den Playoffs.
Ja. Lass mal gegen Boise State spielen.
Ui, safe. Boise State haut die weg.
Das wäre so, das wäre crazy. Das wäre ein crazy Matchup.
Das würde ich mir direkt reinziehen.
Ey.
Shit. Das wäre geil. Aber Miami sind Frauds, Baby. Miami sind Frauds, ich habe schon gesagt.
Alright.
Dann haben wir haben auch noch mehrere Spiele gehabt. Wir haben zwei Upsets, über die wir kurz reden. Iowa State die waren ja auch in den Top 10. Mhm. Sind jetzt zwei Back-to-Back-Losses, haben gegen Kansas verloren, 45-36. Und Virginia schlägt Pittsburgh, die 18. gerankt waren, 24-19. Auch, hey, zwei Upsets, diese beiden Teams, Playoffs-Hoffnungen irgendwie vorbei. Und dann Florida State gegen Nummer 10 Notre Dame.
Das ist, ey, zwei. Guck mal, ich bin wirklich ehrlich, ne? Es war mir peinlich, Wyoming Alumni jetzt zu sein, International Alumni. Bei Utah State sah es auch nicht wirklich gut aus. Aber ich bin froh, dass ich nicht bei Florida State war. Holy shit.
Aber mal ganz ehrlich, wir haben über die Kultur geredet, holy was shit. Das Problem war vor der Saison und so. Mal ganz ehrlich, feuern die jetzt halt Norvell am Ende des Jahres und sagen einfach, hey, so eine Saison, egal wie gut die vorherige waren, ciao. Mal ganz ehrlich, du gehst mit Florida State wahrscheinlich 1-11 dieses Jahr.
1-11 und du kriegst, wir haben es noch gar nicht erzählt jetzt gerade hier. Du spielst gegen Number 10 Rank Notre Dame, fährst dahin und kassierst eine 52-3. 52-3 Klatsche. Holy
Boah,
shit.
Das ist brutal. Das ist brutal.
Du bist doch gebrochen. Du bist doch einfach, was willst du? So, du weißt, du kannst nichts mehr gewinnen. Du kriegst jetzt nochmal eine 52-3 Klatsche in your face. Was ist denn dann das Mindset von deinem ganzen Team? Du kannst was?
Keine.
Du kannst dir doch nichts mehr erzählen. Was willst du Florida State Spieler jetzt noch erzählen, dass sie sich noch Mühe geben? Dass sie noch sagen, okay, wir kämpfen noch für irgendwas.
Oh Mann, du, ich schau mir gerade die Stats an. Bruder, der DJ Ugalele ist immer noch der Leading Passer. Er hat 4 Touchdowns und 6 Interceptions mit 1065 Yards und ist immer noch der Leading Passer. Dein Leading Rusher hat 380 Yards.
Das macht Ashton Gentry in einem Spiel.
Alter.
Das macht Ashton Gentry in seinem besten Spiel. Hatte das.
Ey, aber das Glück im Unglück. Florida State spielt jetzt gegen ein FCS-Team als nächstes. Also die haben erstmal Bye und dann spielen sie gegen Charleston Southern, die auch 1-9 stehen.
Wenn die das verlieren, ne? Alter, stell mal vor, die verlieren das. Stell mal kurz vor, die verlieren das.
Ey, wenn
da
die
da,
wenn
du,
die das
da
verlieren,
musst du den Headcoach feuern. Sorry. Aber ey,
das ist brutal. Mir ist es gerade erst aufgefallen. Ja, ey, die gewinnen das Spiel und dann spielen sie gegen Florida. Okay. 2 Siege der Saison. Nice. Aber ja, wir haben noch 4 undefeated Teams,
oh, ja.
Leute. Wir haben Army. Wir haben BYU, Indiana und Oregon.
Yes, sir.
Und davon Indiana und Oregon haben schon 10 Spiele gespielt. Also die haben nur noch 2 übrig.
Ey, und du bist positiv mit deinen Upset Calls of the Week. Du bist 8-7, Baby. Das ist crazy. Das ist wirklich ein crazy, crazy Record, wenn man überlegt, dass du 8 richtige Upsets von 15 getippt hast. Stabile Quote. So, wollen wir erst zu Halftime oder wollen wir zu den Top Performern of the Week?
Ich mach schnell die Top-Performer,
alright,
weil wir haben
let's
nur
go.
3.
Let's go.
Ich fange an. Caden Hauser, Quarterback von Eastern Carolina. 17 von 22 Passing, 343 Yards Passing, 5 Touchdowns und ein Rushing-Touchdown obendrauf.
Efficient.
Richtig nice Spiel von ihm.
Efficient.
Wir gehen zurück zu den Ole Miss Rebels. Und der Kicker Caden Davis war 5 von 5 bei Field Goals gegen Georgia, was im Regen sehr unterschätzt war, hat er auch einen 53-Yarder reingeballert. Da hat er ein geiles Spiel gehabt und er ist dieser Unsung Hero gewesen. Hat er verdient. Und Texas is back, baby. Texas is back, weil Quinn Ewers hat 333 Yards Passing gehabt, 5 Touchdowns und er schaut wieder top fit aus. Texas darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, Texas wird genau zum richtigen Zeitpunkt heiß vor den Playoffs.
Alright, kommen wir zur Halftime, die schon seit, glaube ich, Folge 3 keine Halftime ist, weil wir sie immer so spät machen. ich habe Fragen bekommen, tatsächlich per DM. Ich mache sie einmal direkt auf. Warte kurz, ich suche sie. Ich habe nämlich einen Screenshot davon gemacht. Ach, stimmt, ich habe einen Screenshot davon gemacht. Oh, der Screenshot ist weg. Was ist jetzt los? Warte mal gerade.
Nein, oi.
Ich weiß aber, warte, ich muss nur gucken. Wo bin ich denn jetzt hier, ey? Hast du eine Frage bekommen? Ich hab 2 Fragen. Warte, okay. Eine weiß ich so. Während du die Antwort gibst, suche ich die Nachricht raus. Die Frage kam, was sind unsere Top 5 Fan-Cultures im College Football?
Also Fankulturen einfach von Tradition her oder?
Nee, von so halt Team. Was sind so Top 5 Teams von Fans sozusagen? Also was sind die, weißt du, ich meine? Ich hab gerade den genauen Wortlaut nicht, aber was sind sozusagen die Top 5 Fans von einem Team? Weißt du, also so wenn du sagst, so, okay, ich finde von, weiß nicht, Oklahoma die Fans am geilsten, keine Ahnung, weißt du?
Ah, okay. Mit wie nett die sind und all diese Sachen,
genau,
und so weiter.
Genau, die Frage, jetzt habe ich sie. Okay. Genau. Ja, das war die erste Frage. Hau raus.
Ja. Oregon ist ganz weit oben.
Oh, ja, okay.
Ich kenn keine Sau, die irgendwas Negatives gegen Oregon-Fans gesagt hat. Also jeder gefühlt hat immer was Positives, redet gut über Oregon. Cool. Dann... Es ist auch schwierig, weil ich bei manchen nicht da war, aber ich sag's mal so, Wake Forest, wir haben gegen die gespielt.
Ehrlich, würdest du sagen?
Zweimal haben wir gegen Wake Forest gespielt und die waren immer übelst nett. Also zu meinen Eltern, zu all den Beteiligten, die da waren, die waren richtig geil.
Aber gehst du jetzt nur auf wirklich Nettigkeit oder gehst du auf Atmosphäre und Stimmung?
Ich gehe in Nettigkeit, weil so habe ich die Frage verstanden, einfach okay. Fankultur. Wisconsin ist auch ganz weit oben, auch sehr willkommend und einfach machen gute Laune, gute Stimmung. Also das hat alles. Und dann aber halt von Atmosphäre her, Penn State muss ganz weit oben sein.
Ja, da wollte ich nämlich drauf kommen. Und gegen Colorado haben sie gespielt und gewonnen. Nebraska
hat auch eine
Nebraska
crazy Atmosphäre.
Nebraska finde ich auch immer nice. Also wenn du so Spiele guckst, ich war leider noch nie da, so. Aber finde ich auch jedes Mal geil, so von Stimmung her.
Ja, Nebraska hat schon eigentlich Cooles. Aber dann auch, wenn man einfach halt redet, und jetzt reden wir von halt glorreichen Zeiten, als Florida State damals mit Jameis Winston ganz oben war, boah, das war crazy.
Ja, das war echt
crazy. Also die waren auch schon crazy.
Alright, zweite Frage. Die habe ich ein bisschen recherchiert, weil sonst hätten wir sie nicht beantworten können. Wo kann man am besten College Football Merch erwerben? Fand ich tatsächlich eine gute Frage, weil ich weiß es eigentlich, wusste es vorher auch nicht, deswegen habe ich es ein bisschen recherchiert für euch. Und ich habe ein paar Seiten gefunden, die ganz nice aussehen, müsst ihr aber selbst mal testen. Ich weiß halt nicht, wie gut die jeweils sind und so weiter. Aber es gibt auf jeden Fall auf Fanatics, gibt es auch einige College Football Teams, die darüber Merch verkaufen. Und dann habe ich noch zwei andere ausgecheckt, die auch erstmal legit aussehen. Checkt es aber selbst nochmal. Ich habe das, wie gesagt, nur kurz recherchiert für euch. Einmal Freshman heißt die Seite. Die sah ganz gut aus. Und TASS.com, also TASS.com. Die haben auch verschiedene Artikel für College Football Merch. Also das sind so drei Sachen, die ich gefunden habe. Recherchiert gerne nochmal selbst, aber das habe ich gesehen und die sind alle drei Fanatics dann auf jeden Fall. Die kenne ich auch. Und du ja auch, Dominik, denke ich mal. Fanatics, das ist ja so ein Ding einfach.
Ja.
Die sahen alle legit aus, aber die Frage fand ich relativ cool, weil ich glaube, dass man nicht unbedingt viel Auswahl hat an College Football Merch in Deutschland. Und deswegen, wenn man so ein paar Anlaufstationen hat und mal so kennt, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also das war auch noch eine Frage, die wollte ich gerne mit aufnehmen, weil ich ja sie selbst nicht beantworten konnte. Deswegen dachte ich, ist auf jeden Fall eine gute Frage.
Alright. Ja, nee, die haben schon einiges auf Fanatics auch. Das sind einfach direkt vom Team Store und so. Also die haben schon coole Sachen.
Ja, safe. Alright, wir haben gesagt, wir gehen ins College Football Playoff Ranking und das werden wir jetzt noch machen, bevor wir die Folge gleich schließen. Wir müssen über das College Football Playoff Ranking reden. Dominik, einmal.
Wir haben noch ein paar. Also, wir haben das College Football Ranking. Wir schauen jetzt mal auf die Championship-Spiele auch noch, weil wir haben noch zwei oder drei Spieltage für viele.
Wir müssen noch. Lass uns aber erst Championship-Spiele. Du hast vollkommen recht. Lass uns erst Championship-Spiele und lass uns dann am Ende College Football Playoff Ranking machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn,
ja,
oder?
Okay, weil es kommen ja die Sieger, also die highest four ranked Conference-Sieger kommen automatisch rein und dann Highest-Ranked Group of Five. Also Group of Five ist eine der niedrigen Schulen, aber wir haben tatsächlich die Möglichkeit, dass zwei Group of Five Teams in die Playoffs kommen könnten. Was crazy wäre, aber verdient. Wir gehen dann erstmal in die Group of Five. Auf einer Seite, das Matchup steht schon fast fest. Die haben vor zwei Wochen schon gespielt und das war Boise State gegen UNLV. Die zwei stehen sehr wahrscheinlich im Championship-Spiel, mit Ausnahme Colorado State hat noch eine Chance. Boise State ist aber fast schon safe drin. AAC, die American Athletic. Wir haben Army, die immer noch ungeschlagen sind. Die stehen 9-0. Und die werden höchstwahrscheinlich im Championship-Spiel gegen entweder Tulane, gegen die Green Wave spielen, oder gegen Navy. Army gegen Navy im Championship-Spiel wäre crazy.
Da haben wir doch schon vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen drüber geredet, dass das absurd wäre. Ey, und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mehr so gering. Das ist echt schon brutal.
Die wäre krass. Aber es schaut eher aus, als ob es Army gegen Tulane sein wird. Dann gehen wir aber in die anderen großen Conferences. In der ACC, der American Coastal Conference, der momentane Nummer 1 sind die SMU Mustangs. In ihrem ersten Jahr in der ACC sind die Nummer 1 und könnten ins Championship-Spiel kommen, wo sie entweder gegen Clemson oder gegen Miami spielen werden.
Alles, das ist crazy. Das wären beides geile Matchups. Theoretisch könnte SMU ja noch raus, falls sie verlieren sollten.
Das Ding, Clemson hat nur noch ein Spiel. Die spielen gegen Pittsburgh als nächstes und Miami hat noch 2 Conference-Spiele. SMU hat noch 3, also SMUs letzten 3 Spiele sind alles Conference-Spiele.
Da kann sich noch einiges bewegen.
Aber einiges kann sich noch bewegen. Clemson, wenn die nächste Woche gewinnen, dann können die ihr Schicksal nicht mehr ändern. Sie stehen 7-1. Miami hat den Tiebreaker über sie. Aber sollte Miami nochmal 1 verlieren, dann ist Clemson safe drin. Das wäre crazy.
Das stimmt. Ja. Also Miami ist auf jeden Fall in der Bringschuld jetzt. Die müssen abfahren, die müssen durchziehen.
Die müssen ihr Ding machen und SMU muss einfach ihre 3 Pflichtspiele gewinnen. Dann sind die auch drin. Dann heißt es SMU gegen Miami oder SMU gegen Clemson. Wäre crazy.
Alright, Big 12.
Dann geh ich in die Big 12, weil da ist alles noch möglich. Da sind so viele Tiebreakers und so viele andere Sachen noch übrig, die passieren könnten. Aber du hast 6 Teams, die in den letzten 2 bis 3 Spielen es noch schaffen könnten ins Championship-Spiel. Da haben wir BYU als Nummer 1, die sind ungeschlagen. Momentan auf Nummer 2 sind die Colorado Buffaloes. Und dann könnte es Iowa State, Kansas State, Arizona State oder West Virginia alle noch reinschaffen. Das wäre wild. Alle spielen irgendwie noch gegeneinander und so. Ich glaube, Arizona State spielt diese Woche gegen Kansas State sogar. Also da ist schon mal ein Entscheidungsspiel mit dabei.
Das ist nice.
Aber
jetzt kommt die heiße Phase im College Football, ey. Das ist so geil.
Die Big 12, ey, mal ganz ehrlich, mich würde es nicht mehr Freude bringen, Shadur Sanders in Provo, das Spiel ist nicht mal in Provo, Utah, das Spiel im AT&T Stadium. Aber mir wird es nicht mehr Freude bringen, als Shadur Sanders zu sehen, wie er einfach mit seinem Swag, mit seiner Rashad Millet und all diesen Uhren da aufläuft und das in die Gesichter von BYU reinhaut und denen die Fresse poliert. Mich würde so freuen.
Ich weiß, dass ich das freue. Du wirst doch der Erste. Du wärst der Erste, auch wenn das Spiel 2 Uhr nachts wäre, du würdest es gucken, ey.
Oh, BYU Downfall muss ich anschauen. Aber, hey, mal ganz ehrlich, Colorado hat Glück gehabt, dass Iowa State 2 Spiele verloren hat und Kansas State, weil Kansas State hat eigentlich den Tiebreaker. Sollte Colorado noch ein Spiel verlieren in der Conference, dann war es das für die. Oder, ja, dann hat Kansas State den Tiebreaker und so, dann kommt dann nichts mehr. Aber mal abwarten. Momentan BYU gegen Colorado.
Momentan, aber kann einiges passieren.
In der Big Ten ist es eigentlich schon fast safe, dass die Oregon Ducks drin sind. Also die müssen einfach, die letzten 2 Spiele, Pflichtsiege sind drin, dann passiert da nichts mehr. Oregon und Indiana sind beide momentan drin. Aber von außen hinaus schauen die Buckeyes, also Ohio State Buckeyes, the Ohio State University und yes, Penn State.
Das ist auch so krass. Mir fällt einfach gerade erstmal auf, wenn man das so aufgelistet sieht, dass einfach Indiana ist jetzt Top 5, Oregon 1, Ohio State 2, Penn State 4. Du hast einfach in der Big Ten so eine Masse an Top Unis. Das ist so absurd, ne?
Das ist crazy.
Diese Saison ist die Big Ten einfach anders unterwegs. Das ist so krass.
Ja, nee, das, die sind richtig top drauf, spielen top Defensive und so. Ohio State, wenn die gegen Indiana gewinnen, sind sie eigentlich schon drin. Weil dann, ja, dann haben die den dann haben die den Tiebreaker über Indiana, weil sie Head-to-Head gewonnen haben, und über Penn State. Also Ohio State, wenn die gewinnen, sind die eigentlich drin, und dann haben wir das Matchup, das wir alle wollten. Es ist crazy. Stell dir vor, du hast das Championship-Matchup, das eigentlich schon fast College-Football-Finale sein hätte müssen. Ja. Und das ist Oregon gegen Ohio State.
Ja.
Dann könnten die theoretisch auf beiden auf die andere Seite der Bracket sein und zum dritten Mal spielen im Championship-Spiel. Das wäre auch crazy.
Das war eine krasse Story. Ja, Mann. Alright, wir haben eine Konferenz noch über. SEC. Talk to me, Dominic.
Und ey, hier haben wir... Ich weiß nicht mal, was ich da drauf sagen kann. Wir haben einfach auch 6 Teams in der SEC, die jetzt auch irgendwie alle gegeneinander spielen, die es ins Championship-Spiel schaffen können. Nummer 1 momentan in der SEC sind die Tennessee Volunteers. Okay? Dann Texas A&M. Die Aggies sind immer noch Zweiter in der SEC, weil sie einen Sieg mehr haben als Texas. Texas ist Dritter. Texas gegen Texas A&M ist das letzte Spiel des Jahres für beide. Also die spielen direkt gegeneinander im letzten Spiel, was eine crazy Rivalität ist und alles. Tennessee spielt gegen Georgia dieses kommende Wochenende. Und dann hast du Ole Miss und Alabama, die auch noch reinkommen könnten. Die SEC ist eine Wundertüte. Ich weiß nicht mal mehr, was man da sagen kann. Weil du hast einfach all diese geile Teams.
Da kann auch wieder alles passieren.
Ole Miss hat den einfachsten Schedule von all denen. Alabama dann auch. Die haben 2 Pflichtsiege. Und wenn die dann einfach die Siege holen, hey, dann sind sie im Championship-Spiel drinnen, obwohl sie nicht viel machen mussten.
Ja, also SEC und die Big 12, das sind beides noch Conferences, wo alles passieren kann, gefühlt. Wir haben gerade schon gehört, das bei der Big 10, ACC und AAC ist relativ ausgeklügelt schon, eigentlich nach nächster Woche, also nach Woche 12, wissen wir eigentlich schon genau, was passieren wird. Aber in der SEC und der Big 12 kann noch einiges passieren. Aber das ist dann jetzt, wie die Bowl-Spiele aussehen werden, aktuell. Aber wir haben euch ja versprochen, wir gehen nochmal kurz über das aktuelle College Football Playoff Ranking, was ja jetzt neu rauskam. Wir haben ja immer über die APP-Polls geredet. Aber jetzt haben wir das offizielle College Football Playoff Ranking, was ja jetzt direkt von der Liga kommt. Das haben wir euch schon mal erklärt in, ich glaube, vor 3 Folgen oder 4 Folgen, was da der Unterschied ist. Das fing nämlich letzte Woche an. Jetzt kam das zweite Ranking raus. Und das gucken wir uns jetzt einmal zusammen an. Dominic, was wundert dich am meisten? Welches Team ist zu hoch? Welches Team ist zu niedrig? Hau raus.
Ich finde es komisch, dass Penn State höher als Indiana ist. Indiana ist mehr beeindruckender im Resume. Ich würde die einfach flippen. Ich würde Indiana auf 4 packen und Penn State auf 5.
Lass uns vielleicht einmal kurz, also erstmal für euch, wir verlinken das Ganze natürlich euch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr, wenn ihr das jetzt gerade hört, drauf, und dann könnt ihr direkt mit uns mitdiskutieren, das auch sehen, weil ich glaube, sonst ist das ein bisschen schwierig. Wir haben Oregon auf 1, Ohio State auf 2, Texas auf 3, Penn State auf 4, Indiana aktuell auf 5, BYU auf 6, Tennessee auf 7, Notre Dame nach der Klatsche gegen Florida State auf 8, Miami auf 9, Alabama auf 10, Ole Miss auf 11 und Georgia auf 12. Boise State, SMU und Texas A&M knapp draußen mit 13, 14 und 15 im Ranking. So, du hast gesagt, Indiana ein bisschen höher, Penn State ein bisschen tiefer. Warum?
Ja,
nur, weil Indiana 10-0 ist?
Ja, die sind ungeschlagen und die haben ihre Gegner eindeutiger geschlagen als Penn State. Also da war nie irgendwas Knappes, wo man sich wundern musste, sind die legit oder nicht? Die haben einfach take care of business. Die haben ihre Spiele hoch gewonnen, wo sie hoch gewinnen mussten. Die haben gegen Michigan auch gewonnen. Penn State hat ein irre knappes Spiel gehabt gegen USC. USC ist auch nicht so gut. Deswegen, ich würde eher sagen, Indiana ist ein bisschen vor Penn State gerade, und deswegen würde ich die flippen. Es tut mir weh, aber BYU auf 6 muss eigentlich sein. Also da muss man die ranken.
Sagen,
Tennessee ist das
vorbei, oder?
Tennessee ist das beste Team in der SEC. Die haben Alabama geschlagen. Ja, da muss man Tennessee vorne haben. Notre Dame, obwohl die einfach einen unglaublichen Loss zu Hause gegen Northern Illinois haben.
Stimmt, das habe ich schon voll vergessen.
Haben sich wieder reingekämpft und einfach jetzt hat, ja, die Wende gefunden, alles andere gewonnen. Aber ich bin mir auch nicht noch, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Notre Dame eins der vier Teams in der SEC schlagen könnte. Also wenn du Team Nummer 1 bis Nummer 4 gehst in der SEC, ich glaube nicht, dass Notre Dame die schlägt.
Das ist tough. Und Miami auf 9, findest du ein bisschen zu hoch?
Die sind immer noch 9-1, die haben eine dynamische Offense. Das sind auch Anführer mit SMU obendran in der ACC. Ich würde schon sagen 9, weil die haben eine knappe Niederlage gehabt gegen Georgia Tech, wo die defensiv einfach nichts machen konnten. 9 finde ich gerecht. 10 bei Alabama und 11 bei Mississippi, Ole Miss, soll ich sagen, sorry. Finde ich auch gerecht. Georgia auf 12, ja. Alabama hat dich auf geschlagen. 12
ist auch crazy, ne? Ole Miss packst du dann vor die. Die sind gefallen, ne? Aber zu Recht.
Georgia ist von 2 auf 12 ja, Mann, gefallen.
Deswegen, denn, also die haben einen harten Drop, aber da, ganz ehrlich, ich find's gerechtfertigt. Nach so einer Performance gegen Ole Miss musst du Ole Miss drüber packen, gar keine Frage. Und ey, Georgia kann gar glücklich sein, dass sie mit 7-2 noch in den Playoffs sind. Schon mal vor letztes Jahr mit 4 Teams, die hätten jetzt keine Chance mehr auf die Playoffs.
Ja, aber jetzt momentan, also wie die Dinge stehen, obwohl sie higher gerankt sind, sind die das erste Team draußen aus den Playoffs. Weil Boise State ist auf 13 und der highest ranked Group of 5 kommt automatisch rein. Ja. Also obwohl die Playoff Rankings zeigen, dass Boise auf 13 ist, ist Boise in der Bracket drin und Georgia und SMU sind die ersten zwei, die draußen sind.
Ja, das ist crazy. Alright, Leute, das ist also, crazy. Ihr findet das Ganze, worüber wir gerade geredet haben, in den Shownotes. Das updatet sich jede Woche, ist der gleiche Link. Deswegen werden wir jede Woche jetzt drüber reden müssen, weil das ist
aber,
der heiße Shit. Dominik will noch was sagen. Let's go.
Ich komme da noch rein. Nummer 16 Kansas State, Nummer 17 Colorado.
Colorado
ist climbing.
Wo willst du jetzt hin, Dominik?
Wenn wir uns die Tabelle von hinten anschauen, okay, welche Teams haben wirklich eine Möglichkeit, sich noch in die Playoffs zu klettern? Das ist das Wichtigste, okay? Du hast erstmal, wenn du Conference Championship gewinnst, bist du automatisch drin. Wenn du einen von den vier großen gewinnst, bist du automatisch drin. Da könntest du von hinten auch noch aufholen und nach oben gehen. Aber wenn wir einfach darüber reden, welche Teams könnten sich richtig hoch reinklettern, wenn Colorado die nächsten drei Spiele gewinnt, was alle machbare Spiele sind, dann sind die im Championship-Spiel gegen BYU. Und ich glaube, wenn die das schaffen, 10-2 zu sein im Championship-Spiel, dann sind die auch auf 11 oder vielleicht sogar auf 8 oder 9.
Das wäre krass.
Wenn die das Championship-Spiel gewinnen, ich könnte schon sehen, dass Colorado auf Nummer 6 oder so kommt.
Das wäre brutal. Also ich finde es geil, weil ich habe so ein bisschen so, ich mag Colorado so an sich mit Travis Hunter und so weiter. Ich bin gespannt, aber es ist natürlich noch ein langer, langer Weg zu gehen. Ne? Du musst erstmal die drei Spiele gewinnen, du musst gegen BYU gewinnen. Es ist alles möglich. Du hast vollkommen recht, aber das ist auch schon, also so ein bisschen ein Reach noch, müssen wir die nächsten Wochen abwarten. Ja,
aber ich sag's euch, das ist eine Möglichkeit für Colorado. Und die anderen zwei Teams, wo ich wirklich sagen kann, die sich reinklettern könnten, sind auf Nummer 20 und 21 ranked und das sind Clemson und South Carolina. Hm. Clemson könnte die ACC tatsächlich gewinnen. Wenn Clemson die ACC gewinnt, sind sie automatisch drin. Die spielen jetzt gegen Pittsburgh, dann spielen sie gegen Citadel, glaube ich, und dann spielen sie gegen South Carolina als letzten Spieltag. Was? Hey, du hast einen Ranked Opponent mit South Carolina, den du schlagen könntest im letzten Spiel und dann auch ACC gewinnst. Clemson könnte es auch noch in die Playoffs schaffen. Und dann auch aber South Carolina. Weil South Carolina spielt jetzt gegen Missouri. Dann spielen sie auch, ich will mich jetzt nicht täuschen, die spielen jetzt gegen Missouri, haben dann ein einfacheres Spiel gegen Wofford und dann spielen sie gegen Clemson. Die hätten zu dem Zeitpunkt in den letzten 5 Wochen 4 Ranked Teams geschlagen. Mit A&M,
ja, dann müssen die
mit starten. Vanderbilt, ja, ja, mit Missouri und mit Clemson. Also South Carolina, die Gamecocks könnten tatsächlich mit drei Niederlagen,
ich würde sagen, obwohl sie dreimal verloren haben schon. Ja, ist krass.
In den Playoffs rein. Also das ist auf jeden Fall noch möglich. Und das sind wirklich die einzigen zwei Teams. Ich glaube, LSU kann man nicht mehr reinpacken. Missouri auch nicht mehr. Army könnte auch noch rein. Die sind auf 24. Wenn die 13-0 gehen, Leute, die müssen rein. Gönn's doch denen.
Das wäre absurd.
Bruder, was für ein Kopffick wäre das für ein Team? Du gibst so viel die ganzes Jahr auf. Sag mal, du bist ein... du bist ein 5-Seed, du bist Penn State. Boom. Du bist Penn State, du bist auf Nummer 5. Du hast das ganze Jahr gut gespielt und jetzt musst du gegen den 12-Seed spielen und das ist Army und die machen Triple Option.
Das wäre so crazy, das wäre so nervig.
Du hast eine oder zwei Wochen, dich darauf vorzubereiten. Oh. Bruder, das wäre so crazy. Ich würde es Army gönnen.
Ich würde es dir nicht nur gönnen, ich würde es gern sehen. Weißt du, was ich meine? Das wäre entertaining as fuck. So, das wäre so entertaining. Das muss man ja gucken.
Das Ding ist halt, Army, die können es auch tatsächlich noch schaffen, weil die spielen noch gegen Notre Dame.
Wenn die gegen Notre Dame gewinnen.
Ey, wenn die gegen Notre Dame gewinnen, dann sind sie nicht mehr auf Rank 24, sondern sind sie auf 10.
Ich wollte gerade sagen, dann pushen die sich. Also, die haben noch eine, also da können sie sich beweisen. Es wird natürlich eine harte Nuss, aber sie haben auf jeden Fall das vor sich, was sie nehmen können, um sich zu beweisen. Das haben auch nicht viele. Die haben auf jeden Fall eine Chance. Gucken, ob sie
es nutzen. Aber Notre Dame ist halt die Schule, die jedes Jahr zweimal gegen Militärschulen spielt. Deswegen, die kennen sich da auch schon gut aus. Die haben ja Navy komplett auseinandergenommen. Aber ey, wenn Army und Boise State ins Playoff kommen, das wäre so geil für all die kleineren Schulen.
Ja, das war wirklich, da hättest du die ganzen kleinen Schulen, die für die routen würden. 100%. 100%.
Ja, aber.
Okay, so, also die Liste, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes, worüber wir gerade diskutiert haben, updatet sich jede Woche. Also der Link bleibt genau gleich, den packen wir einfach da rein, dann werden wir bis zu den Playoffs durchziehen. Da findet ihr alle Informationen und so weiter und so fort. Könnt ihr ein bisschen rumrecherchieren. Und wir gehen jetzt noch kurz in die Games to Watch. Bevor wir das Ding zumachen, da haben wir natürlich wieder was für euch rausgesucht. Dominik, was darf man dieses Wochenende nicht verpassen?
Also, das Topspiel des Wochenendes. Nummer 7, Tennessee. Die Anführer in der SEC sind zu Gast bei Nummer 12, Georgia.
Nice.
Tschüss. Nice. Ey, wenn Georgia das Spiel verliert, kommen sie nicht in die Playoffs. Da gibt es keinen einzigen Weg, wie Georgia in die Playoffs kommt.
Ja, muss. Wenn Tennessee die weghaut, dann ist vorbei.
Also der einzige Weg, wie Georgia da reinkommen könnte, ist, wenn die wenn das Committee die Eier von Georgia so tief in den Mund haben, dass die einfach sagen, ja okay, ihr kommt rein. Aber mal ganz ehrlich, weil Georgia hat dann gegen Ole Miss verloren.
Du hast vollkommen recht. Das geht nicht. Du kannst nicht gegen Tennessee jetzt verlieren und dann in die freaking Playoffs kommen. Das funktioniert nicht.
Alabama, Ole Miss und Tennessee hast verloren. Ja, gegen Texas hast gewonnen. Aber diese drei Niederlagen sind zu schwierig. Ich würde Georgia dann direkt rausnehmen, sollten die das Spiel verlieren.
Ja. Also make it or break it, so wie bei Alabama und LSU in Woche 11.
Aber gucken. Ey, wenn Georgia das gewinnt, dann ist dieses SEC Championship Matchup nochmal crazier.
Ja, boah, ja. Alright, also da müsst ihr auf jeden Fall reinschalten. Next game.
Nächstes Spiel. Auch SEC. Wir haben Nummer 23 Missouri zu Gast bei Nummer 21 South Carolina. Go Cox. Go Game Cox.
Ey, die können wieder ein Ranked-Team schlagen und nochmal ein bisschen nach oben klettern. Das ist nice.
Ey, ich sag dir, ich mag South Carolina. Diese Defense, die Defense ist unglaublich Line schwierig.
Hat einfach Juice.
Die macht Spaß. Und dann als letztes ein bisschen Start zu Start, eine Rivalität. Utah ist zu Gast bei Nummer 18 Colorado. Yes, Folsom Sir. Field in Boulder, Shedeur Sanders, Travis Hunter. Wir werden so viele berühmte Leute hier sehen, weil Colorado und Coach
nice.
Prime.
Das wird nice.
Ey, die könnten da schon die Show aufmachen und sagen, hey, wir kommen in die Playoffs.
100%.
Aber dann...
Dein Upset of the Week, Dominik. Du kannst 9-7 gehen mit deinem Upset of the Weeks, pick wisely.
Also, ich würde gerne auf Georgia gegen Tennessee tippen.
Ja.
Als mein Upset of the Week.
Ich weiß nicht, ob das ein Upset ist.
Also, doch, es ist Nummer 12 gegen Nummer 7,
ja,
Bruder.
Ja, aber es fühlt, aber du weißt, was ich meine, es fühlt sich nicht so an, als ob. Weißt du, was ich meine?
Es fühlt sich nicht, so,
fühlt
an,
sich nicht
aber
so an,
ich mag.
Upset wär. So.
Wenn ich in rein Theorie, wink, wink, Geld auf ein Spiel setzen
wink,
würde.
Wink.
Dann, dann wäre es für mich Arizona State gegen Nummer 16 Kansas State. Ich glaube, Arizona State ist ein bisschen zu unterschätzt. Bo Scadabow auf jeden Fall ist richtig geil.
Ja, man, habe ich schon ein paar Mal drüber gequatscht.
Einer meiner ehemaligen Mitspieler, Dallin Leavitt heißt er, sein jüngerer Bruder ist der Quarterback für Arizona State und wenn er spielt, sind sie auch immer nice. Deswegen gehe ich mit den Sun Devils gegen Kansas State und das ist mein Upset of the Week.
Crazy. Alright, Leute, ihr habt es gehört. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge war wieder eine lange, ich glaube, es war eine vielleicht der längsten Folgen, die wir jemals aufgenommen haben, glaube ich. Muss jetzt irgendwie 1:30 oder so gewesen sein. Aber wir haben ja auch einen Tag später aufgenommen, von daher hatten wir einiges zu besprechen. Vielen Dank für die ganzen Reviews auf Spotify, Apple Music und so weiter. Apple Podcast ist das ja, nicht Apple Music. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Dominik, wir müssen immer noch Stories machen, wo man Fragen reinschreiben kann. Das zieht sich immer noch weiter durch. Aber, wie gesagt, vielen Dank. Und Dominik verabschiedet uns wie immer mit den letzten Worten.
Class is dismissed.